Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir freuen uns, mit euch unterwegs zu sein, wie es Benjamin gesagt hat. Wir sind im Auftrag der Stammi St. Gallen weltweit unterwegs. Das Thema heute Morgen, das mir auf dem Herzen liegt, ist mit Jesus Grenzen überwinden. Mit Jesus Grenzen überwinden. Und ja, das war speziell, als wir nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder als Familie in den Oman zurückreisen konnten. Das war sehr speziell. Eben Oman, wissen nicht alle, wo es ist, aber alle kennen Dubai, Schoki, und ich sage jeweils 1000 Kilometer im Süden. Da waren wir im Einsatz. Genau. Und da mussten wir wirklich Grenzen überwinden, nicht nur Landesgrenzen. Nach einem Nachtflug bezogen wir unser Apartment, konnten uns ein wenig ausruhen, und dann war um Mitternacht, also um 11 Uhr, war ein Oster-Mitternachtsgottesdienst angesagt mit einer befreundeten pakistanischen Gemeinde. Und das war für uns ein steiler Einstieg. Es gab dann ein riesiges Festessen, etwa um 1 Uhr, 2 Uhr morgen. Und ihr wisst ja, wie die asiatische Küche ist. Da wird sehr scharf serviert. Und ich kann nur sagen, zum Glück habe ich keinen empfindlichen Magen. Aber man musste die Gastgeber ehren, indem man eben viel isst. Und wenn man den Teller leer hat, das ist das Zeichen, es schmeckt und da wird nachgeschöpft. Also wenn man genug hat, dann muss man einfach den Teller voll lassen. Dann checkt der Gastgeber, okay, es ist okay. Ja, und wir hatten auch natürlich Kontakt zu unserer internationalen evangelischen Gemeinde, wo wir 7 Jahre im Einsatz waren. Und eigentlich waren Monika und ich sozusagen auf dem Rücksitz, weil die Gemeinde hatte so Freude an unseren Kindern, dass sie kannten halt die Jungs, als sie noch klein waren. Und Malena, unsere Tochter, die 14-Jährige, die haben sie gar noch nie gesehen. Als wir den Oman verließen, da war meine Frau schwanger mit ihr. Und jetzt die Kinder zu sehen, und die wurden da wirklich verwöhnt. Genau. Sie mussten natürlich auch Grenzen überwinden, unsere Kids, aber es fiel ihnen irgendwie leicht, und die hatten die Geschmäcker, eben dieses scharfe Essen und so, das hatten die noch von Kindheit an irgendwie in intus, und vielleicht mussten wir die größeren Grenzen überwinden. In unserer heutigen Geschichte geht es auch darum, um Grenzen zu überwinden. Es ist eine faszinierende Geschichte mit verschiedenen Akteuren. Wir haben einmal Jesus, dann eine kananäische Mutter, es ist ja heute Muttertag, und deren kranke Tochter. Und das ist so mein erster Schwerpunkt. Jesus erkundet neues Terrain. Ich lese da aus dem Matthäusevangelium, dem 15. Kapitel, einfach einen Vers, und dann versuche ich das zu erklären. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Jesus startet also keine Missionstour, sondern muss aus Galiläa fliehen, weil ihm dort die Verhaftung durch den Herodes Antipas droht. Also er ist eigentlich auf der Flucht, und er sucht Zuflucht im Gebiet der Küstenstädte Tyrus und Sidon. Das ist heute der Süden vom Libanon. In Tyrus, auf Arabisch heißt die Stadt Sur, gibt es eine Touristenattraktion. Als es noch kein Krieg war, vor vielen Jahren, hatte ich auch mal Gelegenheit, dort zu sein. Und zwar seht ihr da im Bild ein gigantisches Hippodrom, in dem Pferde- und Wagenrennen veranstaltet wurden. In der Bibel steht jetzt nichts davon, dass Jesus an diesem Wagenrennen teilgenommen hat, aber die Möglichkeit hätte er gehabt. Damals war das Grenzgebiet zwischen diesen beiden heidnischen Städten und dem jüdischen Galiläa von schweren Spannungen geprägt. Juden hegten Vorurteile gegenüber Nichtjuden. Und dies nicht unbegründet, denn Galiläas Landwirtschaftsproduktion, den Weizen, den sie anbauten und so, sicherte den hohen Lebensstandard der Stadtbevölkerung in Tyrus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, das Appenzellerland bietet einen hohen Lebensstandard für Stadt St. Galler. Und da gibt es dann Rivalitäten. Aber das war wirklich so der Fall. Und nicht nur das, sondern auch von der Geschichte her gab es schwere Spannungen. Im Alten Testament haben nämlich Propheten über Tyrus und Sidon immer wieder das Gericht ausgerufen. Und im Neuen Testament bezieht sich sogar Jesus Christus darauf, wenn er sein Urteil über die Städte im jüdischen Galiläa spricht. Er sagt nämlich, ich versichere euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Also beim Wort Tyrus und Sidon, da klang immer schon etwas Negatives mit. Jesus verlässt jetzt dieses jüdische Gebiet und reist sozusagen in unsicheres Gebiet. Er verlässt seine Heimat und reist ins Ausland. Er überwindet Grenzen und erkundet ein neues Terrain. Den Jüngern ist vielleicht gar nicht wohl zumute. Auch heute noch, wenn Leute in die Mission aufbrechen, lassen sie ihr liebgewonnenes Leben zurück. Ihren Freundeskreis, ihre Heimatgemeinde, die ganzen Sozial- und Krankenversicherungen in der Schweiz, das Gesundheitswesen, dass das alles stimmt mit den Ämtern. Sie müssen, die Jünger und Jesus müssen Grenzen überwinden und auch heutige Missionsmitarbeiter. Und es geht immer darum, neues Terrain zu erkunden. Aber die Hauptsache ist doch, Jesus ist dabei. Jesus ist dabei. Und heute Morgen möchte ich dir die Frage stellen, wo erkundest du gerade neues Terrain mit Jesus? Wo lässt du dich auf ein Abenteuer ein mit Gott? Verbunden mit gewissen Unsicherheiten. Du darfst wissen, du bist nicht allein. Jesus ist dabei. Mit Jesus ein neues Terrain erkunden. Mein zweiter Schwerpunkt: Jesus überwindet Grenzen. Ich lese nochmals, jetzt geht die Geschichte weiter. Ich lese nochmals aus dem Matthäusevangelium, dem 15. Kapitel. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Schauen wir uns als nächstes die Frau an. Wer ist diese Person? Matthäus stellt sie als eine kananäische Frau vor. Die Gegensätze könnten nicht größer sein. Hier Jesus, ein Jude, da die Kananäerin, eine Nichtjüdin, hier Jesus ein Mann, da eine Frau, hier eine Person mit einer kranken Tochter und da ein Mann, der ein Heiler ist, der heilen kann. Vor allem ist die Frau eine Mutter, nämlich ihre Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält, heißt es in der Bibel. Und ich kann mir vorstellen, wir sprechen da von durchwachten Nächten. Wir sprechen da von der Angst, die Tochter zu verlieren. Wir sprechen vom Schmerz, den diese Mutter mit ihrer Tochter teilt. Und das Mädchen kann nicht reisen. Die Frau kam allein zu Jesus, das Mädchen musste irgendwie daheim bleiben. In vielen Geschichten der Bibel lesen wir doch davon, dass die Leute ihre Angehörigen zu Jesus brachten, aber hier in der Geschichte nicht. Aber die Mutter liebt ihre Tochter und sie will ihr unbedingt helfen. Heute feiern wir ja Muttertag. Und ich möchte an dieser Stelle wieder einmal euch Müttern, euch geistlichen Müttern auch, euch Mentorinnen und Coaches und auch anderen Caregivers wieder einmal herzlich Danke sagen für eure Mutterliebe, für euer tiefes Gefühl der Zuneigung, für eure emotionale Bindung, die dem Kind Sicherheit und Vertrauen in die Umwelt vermittelt, für eure Fürsorge, für eure Selbstlosigkeit und für eure Empathie, für eure Nachsicht und auch Vergebung. Und diese Attribute, das war jetzt von ChatGPT. Ich hab mal eingegeben, wie definiert man Mutterliebe psychologisch? Und das ist, was herauskommt. Aber ich meine es ernst. Das sind so viele Dinge, die die Welt reicher machen. Und an dieser Stelle einfach, ihr macht die Welt reicher. Gott möge es euch reich vergelten. Zurück zur Geschichte. Die Frau wendet sich an Jesus mit der Anrede: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Das ist eigentlich für eine heidnische Frau sehr ungewöhnlich. Doch gab es in Tyrus und Sidon Synagogen. Diese standen auch Nichtjuden offen. Und vielleicht hatte diese Frau dort in einer Synagoge erfahren, dass ein Nachfahre des berühmten Königs Davids kommen und dass Gott einmal durch ihn Kranke heilen würde. Und dann hörte diese Frau von Jesus. Es heißt, dass er über Galiläa hinaus bekannt war. Und sie hörte von seinen Heilungen. Und ihr wurde klar, dieser Jesus muss der von den Propheten verheißene Nachfahre David sein, also ein Sohn Davids. Ich weiß nicht, was du an der Stelle der kananäischen Frau von Jesus erwarten würdest. In der Synagoge von Kapernaum befiehlt Jesus dem bösen Geist: Verlass diesen Menschen. Der Frau mit den starken Blutungen sagt Jesus: Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Und Jairus, dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde, ihn ermutigt er: Du brauchst dich nicht zu fürchten, vertrau mir einfach. Und seine Tochter wurde gesund. Und da lesen wir hier in der Bibel: Jesus gab ihr keine Antwort. Ich weiß nicht, ob du gerade in dieser Situation bist, du bittest Jesus um etwas, und immer wieder, und irgendwie scheint es, Jesus schweigt. Vermutlich schweigt Jesus, weil er in der Spannung steht zwischen seiner Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist das Gefühl, das am meisten im Neuen Testament mit Jesus verknüpft wird. Das heißt immer wieder, er hatte Erbarmen. Er stand in der Spannung zwischen seiner Barmherzigkeit und seinem Auftrag, seiner Zielgruppe. Die Frau schreit anhaltend und bittet inständig um Hilfe. Und nun drängen die Jünger ihren Meister, ihr doch die Bitte zu erfüllen. Und der Grund, sie halten es einfach nicht mehr aus, dieses Geschrei. Und sie wollen einfach jetzt in Ruhe und Frieden gelassen werden. So quasi, jetzt langt's, Jesus, jetzt mach etwas und dann lass mich in Frieden. Und Jesus macht jetzt deutlich, dass er nicht für diese Zielgruppe zuständig ist und auch eben für diese Frau. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt, sagt er. Nur die Juden dürfen meinen Dienst in Anspruch nehmen. Nur ihnen gelten Gottes Verheißungen. Nur sie kommen in den Genuss der göttlichen Heilungskraft. Ich habe eine konkrete Mission und die betrifft das Volk Israel. Nichtjuden passen nicht in meinen Plan. Wenn wir die Geschichte ansehen von Jesus, war ja das so. Am Anfang hat er diesen Auftrag, diese spezifische Berufung für sein Volk. Aber wir kennen das Ende der Geschichte, wo Jesus den Missionsauftrag gegeben hat. Den habt ihr am letzten Sonntag betrachtet. Und da sehen wir, da weitet sich das Bild. Aber hier ist Jesus einfach, er wusste, ich bin für meine Zielgruppe da. Und als Christen stehen wir doch manchmal auch in Gefahr, Jesus für uns zu vereinnahmen. Es gibt doch schon unter Christen genug zu tun. Und wozu Weltmission, wenn der Ausländeranteil in der Schweiz bei 27% liegt? Aber Jesus lässt sich nicht in den Schweizer Grenzen einsperren. Das Evangelium muss allen Völkern bekannt gemacht werden. Und als WEC International laden wir zum Gebet ein, speziell für 7 vom Evangelium benachteiligte Völker. Im nächsten Bild seht ihr eine Folie. Und je dunkler die Region ist, desto mehr Menschen leben dort, die nie die Gelegenheit haben, einen Christen persönlich zu treffen, die keine Gelegenheit haben, eine Gemeinde zu besuchen. Und das ist unser Auftrag. Also ihr seht da der indische Subkontinent, Nordafrika, auch der Balkan ist ganz dunkel eingefärbt. Und das ist unser Kernauftrag. Und ich bitte jetzt Benjamin doch auf die Bühne zu kommen. Und wir wollen jetzt dann gemeinsam für so eine unerreichte Volksgruppe beten. Wir haben keine Zeit jetzt für alle 6, ich habe gesagt 7 Volksgruppen zu beten. Und das letzte Mal habe ich euch die jüdische Community von Europa vorgestellt. Also bleiben noch 6 andere Volksgruppen. Der Würfel hat 6 Seiten. Benjamin wird jetzt dann würfeln. Und wir wollen wirklich das auch von Gott so nehmen. Diese Volksgruppe, die möchten wir dann segnen. Es wird eine Folie eingeblendet mit einem Segensspruch. Und ihr dürft dann zu zweit oder zu dritt, oder wenn jemand auch möchte, lieber allein, dürft ihr dann für diese Volksgruppe beten. Gut, jetzt würfelt Benjamin. Ganz spannend, das sind die Marathen in Indien. Und zwar gehören die zu den Hindu-Religionen. Es gibt etwa 39 Millionen von ihnen und die bilden die Elite-Kaste im indischen Bundesstaat Maharashtra. Und wir dürfen jetzt für die Marathen beten. Ich sage mal eine Minute, steckt doch eure Köpfe zusammen und betet dafür, dass Gott Mitarbeiter zu den Marathen sendet, die ihnen Gottes Liebe zeigen. Gut. Vielen Dank, Benjamin. Amen. Vielen Dank, das war euer Beitrag für die Weltmission, ein wichtiger Beitrag, das Gebet. Und wer sich dafür interessiert, es gibt hinten einen Medientisch, da gibt es noch mehr Infos zu diesem nordindischen Volk. auch über die anderen Volksgruppen. Und wir haben auch noch eine Geschichte von einer Tibeterin, die Gott kennenlernte. Ganz spannend, also nach dem Gottesdienst, wenn ihr da zu mehr Info wollt. Das ist ein Beitrag, aber natürlich ist das erst der Anfang, das Gebet. Und dann wünschen wir auch, dass Leute sich bewegen und mutig Schritte gehen und selbst zu den Maraten gehen. Und ja, vielleicht kannst du dich fragen, wäre das eine Möglichkeit, dass ich mal einen Kurzzeiteinsatz mache und die mal erkunde? Als WEC International bieten wir auch Kurzzeiteinsätze an. Und da kann man mal in Tuchfühlung gehen mit diesem Volk und herausfinden, wo leben sie, was denken sie und wo gibt es schon eine Gemeinde, wo ist Gott am Wirken? Wir gehen zurück zur Geschichte. Nun wirft sich die Frau vor Jesus nieder und tritt ihm in den Weg. Das heißt, sie ging auf die Knie und tritt Jesus sozusagen in den Weg und sagt einfach nur noch, Herr, hilf mir, oder Herr, hab Erbarmen. Matthäus macht deutlich, dass die Kanaanäerin sich an Jesus als den Messias Israels wendet und gerade von diesem Heil erwartet. Und jetzt kommt Jesu Antwort und die wirkt wie eine kalte Dusche. Irgendwie auch fremd für uns, für mich. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. In der Bibel werden Hunde als unreine Tiere angesehen. Also überhaupt nicht so, dass man zu Weihnachten ein spezielles Kotelett kauft. Und ich war sogar in einem Hotel in Graubünden, da gab es eine Speisekarte für die Hunde. Da konnte man auswählen von einem Menü. Ja, so behandeln wir Hunde. Aber forget it, das ist nicht die Situation bei Jesus. Hunde waren eher unreine Tiere. Und nun könnte man denken, hey Jesus, das ist doch eine beleidigende Äußerung für Nichtjuden. Ist Jesus ein Rassist? Eine gute Frage. Also wenn man dann den Vers so schnell liest, denkt man, wow, also geht's noch? Ich denke nicht. Jesus gebraucht hier ein Bild aus dem Haushalt. Und zwar lebten die Kinder zusammen mit den Haushunden. Das Wort im griechischen Urtext ist nicht das Wort, das für Straßenköter verwendet wird, für die wilden Hunde, sondern mehr für die Haushunde. Ich würde jetzt nicht gerade sagen Schoßhündli, aber ja, vielleicht hilft euch dieses Bild. Es geht Jesus nicht um Rassismus, sondern um Priorität. Zuerst kommen doch die Kinder dran und dann die Haushunde. Das unterstreicht auch der Parallelbericht im Markus-Evangelium, wo Jesus zusätzlich sagt, das steht nicht in Matthäus, aber in Markus steht das, lass zuerst die Kinder satt werden. Und ich denke, mit dieser provokativen Äußerung möchte Jesus die Frau herausfordern. Die Frau nimmt Jesus beim Wort und zieht einen überraschenden Schluss daraus. Das stimmt, Herr. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Wenn Gottes Reich die ganze Welt erreichen soll, dann geschieht es durch Israel. Jesus wurde als Jude geboren, das Heil kommt von den Juden. Wenn Israel tatsächlich der Träger der Verheißung ist, also Hoffnungsträger, dann wird die ganze Welt Anteil an diesem Segen haben. Und jetzt kommt der springende Punkt. Die Hunde müssen nicht warten, sondern können gleichzeitig mit den Kindern essen. Das war der geniale Gedanke dieser Frau. Sie sagt, ja, wenn die Kinder essen, da fallen schon mal Resten an den Boden und mit denen bin ich bereits zufrieden. Die Nichtjuden gehören auch zu Gottes Haus. Ich bin sogar mit den Resten zufrieden. Wenn meine Tochter nur ein wenig von deiner Heilungskraft, Jesus, zu spüren bekommt, wird sie gesund. Wow. Das hat die Frau geantwortet. Und jetzt ist Jesus überrascht. Bisher musste Jesus an seinem Auftrag, an seiner Zielgruppe festhalten. Doch in diesem Moment erkennt er in den Worten dieser Frau den neuen Auftrag seines himmlischen Vaters. Gottes Heil umfasst alle Menschen. Jesus überwindet sämtliche Grenzen, soziokulturelle Grenzen, ethnische Grenzen, soziale Grenzen. David Bosch schreibt in seinem Buch Geistlich unterwegs, Zitat, ich glaube, dass die Kirche ihr wahres Wesen nur dann entdeckt, wenn sie sich von einer menschlichen Welt in eine andere bewegt. Wenn sie Grenzen überschreitet, seien sie geografischer, kultureller, ethnischer, sprachlicher oder sozialer Art. Die Frage heute Morgen ist, wo möchte Jesus, dass ich Grenzen überwinde? Jesus hat sämtliche Grenzen überwunden und es ist ihm nicht leicht gefallen. Er hat das nicht von Anfang an so gerade gemacht, aber er kriegte so den Wink von seinem Vater. Und vielleicht in einer zukünftigen Situation, wenn du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt eine Grenze, darfst du Jesus bitten, hilf mir, diese Grenze irgendwie gut umzugehen. Es müssen jetzt nicht alle Leute in den afrikanischen Busch oder... Genau, das wollte ich nicht sagen, aber einfach, es gibt immer wieder in unseren Begegnungen mit Menschen Grenzen, die es zu überwinden gibt. Und Jesus ist da uns ein Vorbild. Und jetzt komme ich zum dritten Schwerpunkt. Jesus bewirkt eine Veränderung. Ich lese wieder aus dem Matthäus-Evangelium. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Also mit anderen Worten sagt Jesus da, ich bin beeindruckt durch dein starkes Vertrauen. Im Griechischen steht das Wort mega. Also wir könnten sagen, dein Vertrauen ist mega. Das sagt Jesus. Jesus setzt ein Zeichen für die zukünftige Weltmission. Alle Familien dürfen an seinem Segen teilhaben. Aus den Missionsgebieten hören wir immer wieder von Wundern, die Jesus tut und von Veränderungen, die er bewirkt. Und als wir jetzt nach Salalah, der Stadt im Oman, zurückgekehrt sind, durften wir sehen, was in den letzten 15 Jahren alles gewachsen und geschehen ist. Und ich staunte über die Nepali-Gastarbeiterinnen, das sind Dienstmädchen, Die leben in einheimischen Familien, die kochen, die gehen einkaufen, aber die haben auch die Gelegenheit, mit den Kindern der Familie christliche Lieder zu singen, für die Kinder beim ins Bett gehen zu beten. Das sind Missionarinnen in lokalen Familien. Und ich hörte davon, dass sie zum Glauben kommen im Süden von Oman, dass sie sich taufen lassen. Das war so die Nepali-Gemeinschaft innerhalb der internationalen Kirche. Und wir gehörten auch zur englischsprachigen Gemeinde. Das ist die größte Gemeinde, so die Gemeinde, die sehr viele Nationalitäten umfasst. Und mein Eindruck war, sie wurde wirklich indischer. Sie hat nämlich einen indischen Pastor, der Worship ist indisch, das Essen ist indisch. Definitiv. Und eigentlich ist das auch die Realität der Gastarbeiter im Land. Es entspricht der Mehrheit der Gastarbeiter. Circa 400.000 Gastarbeiter von den 1,8 Millionen in Oman kommen aus Indien, hauptsächlich Südindien, aus dem Gebiet Tamil Nadu, das sind Tamilen, und aus dem Gebiet Kerala, das wären Keraliten. Aber wir haben auch gehört, wo es Herausforderungen gibt. Nach 7 Jahren, also das war, soviel ich mich erinnere, unser Abschlussgottesdienst durften wir die Eröffnung eines Bibelzentrums feiern. Wir waren dabei, als wir das Band durchschnitten. Ich habe das in einem Grußwort der Gemeinde so gesagt. Ja, und das war ein Meilenstein, weil jetzt konnte man auf dem christlichen Campus, auf dem sich diese internationale Gemeinde traf, eine Bibel kaufen oder geschenkt bekommen. Und zwar in ganz vielen Sprachen, auch in der Sprache Omans. Und nach dem Gottesdienst kamen dann einige Leute zu mir und sagten, es tut uns leid, aber vor 4 Jahren wurde der Laden dicht gemacht. Und ich ging dann hin und stand vor der Tür. Die Öffnungszeiten waren noch da, ein bisschen durch die Regenzeit war die Schrift verblasst. Aber einfach so zu wissen, wow, jetzt wäre da ein Bible Resource Center gewesen und jetzt ist es einfach der Laden zu. Und wir haben auch gehört von einheimischen Gruppen, die Polizei einfach aufgelöst hat, und von Missionsmitarbeitern, die keine Visa mehr bekamen, und von Christen, die ausgebeutet werden. Und trotzdem denke ich, Jesus verströmt seinen Duft durch diese Gastarbeiter, durch seine Nachfolger im Süden von Oman. Und sie sind da und sind Salz und Licht und Jesus begegnet den Menschen und bewirkt Veränderung. Jesus lädt dich heute Morgen ein, ihm dein volles Vertrauen zu schenken. Wo Jesus erscheint, bewirkt er eine Veränderung. Jetzt bei dieser Frau natürlich mega, ihre Tochter wurde gesund. Es ist nicht immer so, aber ich bin überzeugt, wo Jesus Platz bekommt, da bewirkt er eine Veränderung. Und die Frage, die du heute mitnehmen kannst, wo erwartest du von Jesus eine Veränderung? Du darfst diese ihm nennen, wie diese Frau. Ich möchte zusammenfassen, was wir heute Morgen zusammen angeschaut haben. Erstens, Jesus erkundet neues Terrain. Mit Jesus kannst du Neues wagen. Er kommt mit, er ist dabei. Dann haben wir zweitens gesehen, Jesus überwindet Grenzen. Es war auch für ihn nicht einfach, kann ich mir vorstellen. Aber mit Jesus kannst auch du soziokulturelle Grenzen überwinden. Grenzen aller Art. Und drittens haben wir gesehen, Jesus bewirkt eine Veränderung. Ihm kannst du voll vertrauen. Er ist absolut vertrauenswürdig. Amen.